Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der als Spieler erfolgreich war, Stichwort türkische Nationalmannschaft und 42 Länderspiele. Ein Mann auch, der als Trainer in Hannover war, in Leverkusen, in Kaiserslautern und jetzt seit 2 Monaten beim VfB Stuttgart. Guten Morgen und herzlich willkommen, Tayfun Korkut.
Guten Morgen.
Und nachträglich alles Gute zum Geburtstag.
Ja, vielen Dank. 44.
Gestern.
Ja.
Große Feier. Kleine Feier?
Kleine Feier mit den Geschwistern.
Mit ihren Geschwistern?
Ja, die leben ja alle hier.
Der Familie, der Frau und den Kindern?
Genau.
In Cannstatt?
Ja, wir waren was essen und danach noch zu Hause.
Okay. Ansonsten 1:1 am Wochenende zu Hause gegen den Hamburger SV. Nicht unbedingt ein ganz großer Grund zu feiern. Auf der anderen Seite, damit haben Sie den Klassenerhalt vermutlich sicher in der Tasche, oder?
Vermutlich. Ich habe ja immer als diese 40-Punkte-Marke haben wir uns eigentlich als Ziel gesetzt, um sagen zu können, auch wenn noch Spiele ausstehen, das müsste normalerweise reichen. Da sind wir noch nicht.
38 haben Sie.
Ja, und wir sind auch natürlich nicht zu 100% mit dem Ergebnis zufrieden gegen den HSV. Wir wollten mehr. Aber es ist kein Wunschkonzert und es lief auch nicht so zu Beginn des Spiels, haben uns dann gesteigert in der zweiten Halbzeit. Letztendlich müssen wir oder nehmen wir jetzt diesen Punkt mit und sind weiterhin auf dem Weg in Richtung 40 Punkte.
Sie haben insofern, ich habe es vorhin gesagt, eine beeindruckende Bilanz, als Sie in 8 Begegnungen immerhin 18 Punkte geholt haben. Von daher können Sie auch relativ mit dem leichten Vorwurf umgehen, die Spielweise sei eher minimalistisch, aber vor dem Hintergrund, dass die Ergebnisse stimmen, kratzt es einen vermutlich nicht.
Ja, es ist wichtig, das dann auch so wieder zu analysieren, was ist in diesem Moment gefragt und was ist das Allerwichtigste in dem Moment gewesen, als ich hier den Job angenommen habe und da war erstmal das Allerwichtigste, Punkte zu holen. Und das machen wir im Moment und das wollen wir so lange machen, bis wir sicher in der Liga sind. Und dann kann man auch über andere Sachen reden. Aber ich teile natürlich jetzt nicht zu 100% die Meinung des einen oder anderen, da es einfach so ist, dass es schon auch gute Momente gab in den einzelnen Spielen.
Wenn Sie jetzt sozusagen selber begründen müssten, warum Sie so erfolgreich waren, was würde Ihnen da zuallererst einfallen?
Ja, erstmal die Leistung der Mannschaft.
Was haben Sie da verändert?
Wir haben uns erstmal darüber Gedanken gemacht, eine Ist-Analyse zu machen, um zu sehen, was ist jetzt im Moment benötigt, was brauchen wir. Und dann war es mir sehr, sehr wichtig, dass wir uns nur auf das Wichtigste konzentrieren. Und das war so, dass wir gesagt haben, wir wollen die Stärken der einzelnen Spieler wieder auf den Platz bekommen. Und wie schaffen wir das? Und da versucht auch bei der Aufstellung so zu agieren, dass wir mit wenig Zeit die richtigen Spieler auf den Platz bekommen und dann die ihre Stärken auch auf dem Platz zu sehen sind.
Also Sie haben die erfahrenen Spieler gestärkt und spielen lassen, Sie haben die Abwehr stärker gemacht, um weniger Gegentore zu kassieren und Sie haben es irgendwie hingekriegt, dass eine Mannschaft, auch wenn ein Gegentor fällt und es 0:1 steht, relativ problemlos zurückkommen kann.
Ja, Erfahrung ist eine Sache. Zur Erfahrung gehört aber auch dann die Leistung abzurufen. Und die Spieler, die erfahrenen Spieler in unserer Mannschaft sind dann an ihre Leistungsgrenzen gegangen und sind auch im Moment an ihren Leistungsgrenze. Das ist unheimlich wichtig, weil es ohne Leistung bringt mir Erfahrung auch nichts. Und dann natürlich auch die Art und Weise, dass man zusammen in einer guten Ordnung agiert, dass man diszipliniert ist und desto weniger Tore man bekommt, umso mehr Möglichkeiten hat man, ein Spiel zu gewinnen.
Tayfun Korkut ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, seit 2 Monaten der Trainer des VfB Stuttgart, überaus erfolgreich mit 18 Punkten in 8 Spielen. Als sie gekommen sind, sah das gänzlich anders aus. Ein sehr beliebter Aufstiegstrainer wurde aus Gründen, die sich der Öffentlichkeit nicht so erschlossen haben, gefeuert. Und dann wurden sie installiert und bei ihnen hat man gesagt, ob der das packt mit der Vorgeschichte in Leverkusen, Hannover und Kaiserslautern. Viel Häme damals, die sie abgekriegt haben.
Ja.
Hat sie es gekratzt?
Nein. Genauso wie ich jetzt auch absolut keine Genugtuung spüre. Für mich war sehr, sehr wichtig, das Gespräch mit unserem Präsidenten, mit unserem Sportvorstand und das Vertrauen in diesem Gespräch, das gute Gespräch, das ich hatte. Und dann vor allem in den ersten Tagen der Empfang innerhalb des Vereins. Ja. Ich bin ja nicht ganz unbekannt im Verein. Dadurch hatte ich auch viele, bin ich wieder auf viele Menschen getroffen, die ich von früher kannte. Und habe da gespürt, dass die Unterstützung voll da ist. Und dann habe ich mich einfach nur auf den Job fokussiert.
Und diese öffentliche und mediale Skepsis inklusive Internet, soziale Medien, die konnten Sie komplett ausklammern bzw. ausblenden?
Ja, ich habe jetzt schon einige Jahre hinter mir in dem Beruf oder im Fußballgeschäft. Von daher weiß ich auch, wie das funktioniert. Ich habe viele Jahre Türkei hinter mir. Da hat man es auch nicht immer einfach als Spieler.
Und als Trainer.
Von daher war es so, dass ich auch weiß, was Druck heißt. Dass Druck eigentlich mein ständiger Begleiter war in den letzten Jahren. Und ich auch ganz genau weiß, wie ich damit umzugehen habe.
Das heißt, Ihre Gefühlsschwankungen sind auch entsprechend moderat. Also Sie stürzen jetzt nicht emotional ab, wenn Sie ein Spiel verlieren. Und heben auch nicht ab, wenn Sie ein Spiel überraschend gewinnen.
Genau. Die Balance, glaube ich, muss jeder Trainer für sich selber herausfinden und auch einfach damit umzugehen lernen und auch schauen, dass man wirklich nicht große Schwankungen in eine von den zwei Richtungen hat. Das hilft letztendlich, um dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Wie erleben Sie dann beispielsweise einen Kollegen wie den Freiburger Trainer Christian Streich, der ja während eines Spiels unglaublich emotional auch ist. Zuletzt bei dem Spiel am Wochenende, wo er fast ausgerastet ist wegen dieser gelb-roten Karte für Petersen. Ich denke, Sie haben es sich im Fernsehen angucken können.
Ja, ich mag ihn. Ich kann Ihnen vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe ihm auch, da ich weiß, dass er sehr emotional ist, habe ich ihm auch vor dem Spiel gegen den SC Freiburg gesagt, Christian, lass mich heute in Ruhe. Ja, so ein Verhältnis habe ich auch zu ihm, dass ich so mit ihm reden kann.
Wie hat er reagiert? Damit,
wir haben beide lachen müssen, weil ich weiß, dass er dann auch gerne mal zum Trainerkollegen rüberschaut und auch mal was sagt. Und emotional. Ich bin anders. Jeder Trainer hat so seine Art und Weise und jeder muss damit selber zurechtkommen auch.
Ja, schon klar. Aber Christian Streich nochmal, der sich so aufregt, ist das gesund?
Das müssen Sie ihn fragen. Ich weiß nicht, wie es ihm natürlich dann nach den Spielen geht, vor den Spielen geht, aber es gibt da natürlich auch Trainer, die das brauchen und die dadurch sich auch vielleicht abreagieren. Aber um das zu beurteilen, müssten Sie ihn einladen.
Taifun Korkut, ein Mann mit einem ziemlich ausgeprägten Stuttgart-Bezug, in Ostfildern groß geworden, korrekt?
Ja.
Erster Fußballverein, da waren Sie sehr klein.
TB Ruid.
Ja. Turnerbund?
Genau.
In dem auch Fußball gespielt wird?
Gibt's immer noch.
Kickers Stuttgart, alle Jugendmannschaften durch?
Ja, und dann in die Türkei.
Warum dieser Wechsel dann in die Türkei damals?
Ja, die Möglichkeit bekommen. Einfach da unter Christoph Daum, der damals als Trainer bei Beşiktaş war, ein Probetraining zu machen, das dann ganz gut lief. Mhm. Aber dann letztendlich doch zu Fenerbahçe gewechselt, da es beim Transfer nicht geklappt hatte zu Beşiktaş und dann ging das so los. Und
kann es sein, wenn man als Spieler bei Beşiktaş und bei Fenerbahçe besteht, dass einen da auf dieser Welt und auf diesen Sportplätzen der Welt nichts mehr umhaut?
Ja, es macht einen härter. Mhm. Man kann sich ein dickes Fell aufsetzen, relativ schnell, aber man muss es sogar, um dort zu überleben.
Was war die härteste Situation, die Sie in der Türkei mal erlebt haben?
Jede Woche war hart. Vor allem, wenn man in einem großen Verein spielt, bei dem es eigentlich von der Philosophie nur um eins geht, um zu gewinnen.
Ja.
Es gibt nichts anderes.
Was ist, wenn man verliert?
Dann muss man schauen, dass man schnell nach Hause kommt.
Ja, wie kommt man nach Hause? Im Kofferraum eines Autos?
Ja, Rückbank. Am besten gar nicht erst mit dem Auto vor einem wichtigen Spiel ins Trainingsgelände fahren, weil
zu
man
Fuß
vielleicht
nicht per Rücke oder wie?
Ja, im Taxi vielleicht sich zum Stadion fahren lassen oder beziehungsweise ins Trainingsgelände fahren lassen, ja. Weil je nachdem, wie das Ergebnis dann ist, kann es sein, dass das Auto das auch nicht überlebt beim Rausfahren aus dem Trainingsgelände.
Sie haben ja auch bei zwei Vereinen in Spanien gespielt, genau. Aktiv. Wie ist da der Unterschied in der Mentalität zwischen den Türken und den Spaniern?
Ja, es gibt zwischen allen drei Ländern, ich kenne ja diese drei Länder sehr gut, Deutschland, Spanien und die Türkei. Es gibt schon sehr große Unterschiede. Einfach auch gesellschaftlich, sozial gibt es ja Unterschiede und die sieht man dann auch im Fußball. Und der Fußball in der Türkei ist auch ein Ticken aggressiver, lebt viel von der Mentalität, von den Emotionen unheimlich.
Mhm. Spanien, wie ist es da?
Ja, der spanische Fußball ist schon etwas künstlerischer geprägt. Da ist der Ball absolut im Vordergrund, aber auch die Menschen können das Leben genießen oder genießen das Leben eher. Und wir wissen auch, dass in Deutschland, was in Deutschland sehr, sehr wichtig ist, das heißt, ja, diese Disziplin, dieses, man hat sehr viel Wissenschaft in Deutschland und das sind so die Unterschiede.
Spanien ist aber für Sie emotional schon ein ganz wichtiger Anker. Sie haben, glaube ich, auch in San Sebastian, wunderbare Stadt, im Norden ein Haus.
Ja, es ist das Land oder die Stadt auch vor allem, aber auch das Land, in dem ich mich so sehr, sehr wohl fühle. Warum, wenn Sie mich da fragen? Ich bin ja zwischen zwei Kulturen aufgewachsen und auch groß geworden, zwischen der deutschen und der türkischen Kultur. Und Spanien ist so zwischen beiden Kulturen.
Okay.
Und da fühle ich mich eigentlich wohl, weil ich selber auch von beiden Kulturen was habe. Und die Spanier haben wirklich von beiden Kulturen was. Vor allem Nordspanien. Einfach diese Gründlichkeit, Disziplin der Deutschen und diesen Fleiß. Ah. Aber auch dieses Türkische.
Und San Sebastian ist halt eine Wahnsinnsstadt.
Ja, ich kann es nur jedem empfehlen. Man kann sehr, sehr gut essen dort. Tolle Menschen auch eine tolle Landschaft.
Wir wollten über Ihren Kollegen Stöger sprechen, der den bemerkenswerten Wechsel hinter sich hat von Köln nach Dortmund. Und heute, wenn er dieses Blatt denn liest, in der Bild-Zeitung hat lesen können, Stöger vor dem Aus. Was macht das mit einem, wenn man das liest?
Ja, ich bin mir sicher, dass er sich darauf schon auch vorbereitet hat. Wobei er nicht zu vergessen ist, dass er vor dem Bayern-Spiel 12 Spiele unbesiegt war in der Liga. Ist zwar im europäischen Wettbewerb rausgeflogen.
Gegen Salzburg.
Rausgeflogen, ja, aber es ist jetzt nicht alles so schlecht, wie es jetzt vielleicht gemacht wird.
Da gibt es ja eine Parallele zwischen Ihnen und Stöger. Also jeweils Trainer verpflichtet in der Situation, wo gar nichts mehr ging. Und die erste Devise war, man muss die Hintermannschaft und die Defensive irgendwie stabilisieren.
Ja, und jede Mannschaft ist da anders und man hat immer wieder auch verschiedene Spieler dann, die man dann zusammenbringen muss. Von daher ist es nicht einfach. Was grundsätzlich nicht einfach ist, ist, dass man in jede Situation ist schwierig, in die man kommt und vor allem auch der Zeitpunkt. Man hat wenig Zeit und muss schnell eigentlich Maßnahmen ergreifen und Entscheidungen treffen, die dann das Gesamtkonstrukt wieder stabil machen.
Und man muss mit den Spielern arbeiten, die andere eingekauft haben.
Ja, das auch, aber das gehört auch zu unserem Job dazu. Man kann ja nicht sagen, ja, ich warte jetzt mal bis Sommer und nehme den Job jetzt nicht an. Ich verstehe auch, dass der Peter Stöger da sofort zugesagt hat. Das Gleiche habe ich in Leverkusen gemacht. Ich hatte 3 Tage zum nächsten Spiel. Das gehört zu unserem Job dazu.
Genauso, dass dieses Engagement bis zum Saisonende begrenzt
sein wird? Das habe ich schon am ersten Telefonat mit Jonas Bolt und Rudi Völler so besprochen. Das ist ganz klar nur für bis Saisonende ist, für diese 3 Monate.
Aber es war eine Möglichkeit, sich auf eine Bühne zu stellen und sich zu zeigen.
Zu arbeiten, weiterzuarbeiten und wieder neue Erfahrungen zu sammeln und wieder den nächsten Schritt zu machen, auch als Trainer bei einem großen Verein, bei einem Champions-League-Verein.
Dieses Wissen um die Mechanismen der Branche, also auch zu wissen, bei Misserfolgen der Erste, der fliegt, ist der Trainer. Und auch zu wissen, dass es halt so ist und man diese Mechanismen nicht aushebeln kann. Erleichtert es das Leben?
Wenn man sich darauf einlässt, wenn man das akzeptieren kann, erleichtert es auf jeden Fall. Es ist einfach so, in dem Moment, in dem man einen Vertrag unterschreibt, zählt man ja die Tage runter.
Ja.
Und es können mehr Tage sein, es können weniger Tage sein. Das ist einfach so, dass es erfolgsabhängig oder ergebnisabhängig ist im Endeffekt. Und man muss schauen, dass man sich damit auseinandersetzt und dann auch akzeptiert.
Wenn man denn irgendwann als Trainer rausfliegt, also Sie sind bei Hannover beispielsweise rausgeflogen, obwohl Sie erst sehr erfolgreich waren und dann so eine maue Phase hatten. Ja. Wie nagt das dann trotzdem, man weiß, wie die Mechanismen sind, am Selbstwertgefühl? Muss man sich dann wieder selbst aufbauen oder wie ist das?
Ja, das war ja mein erster Rauswurf damals und man muss vor allem reflektieren. Klar, passt einem nicht. Das ist ja normal. Es war ja dann auch nicht normal, wenn man sagen würde, ja gut, jetzt bin ich raus und lege jetzt mal die Beine hoch. Nee. Es war dann auch schon, es gibt schon eine Phase, die aber sehr, sehr kurz war bei mir, dass man nicht damit zufrieden ist, aber danach geht es eigentlich nur darum, dass man reflektiert und sich auf den nächsten Job vorbereitet.
Auch unter dem Aspekt, was man besser machen kann, welche Fehler man dann künftig vermeiden sollte?
Ja, Fehler. Ich weiß nicht, ob man das als Fehler bezeichnen muss, weil man kann auch nicht sagen, beim nächsten Verein mache ich die Fehler nicht, weil jeder Verein hat seine eigene Kultur, hat eine eigene Struktur, hat dann auch wieder neue Menschen und es geht darum, dass man eigentlich schaut, dass man in dem neuen Verein wieder sich zurechtfindet.
Taifun Korkut, ein Mann, der in diesem Trainer- und Spielergeschäft, die ja schon sehr lange ist, Spielerkarriere Mitte der 90er Jahre begonnen, letztlich auf professionellem Niveau dann irgendwann der Wechsel ins Trainerfach. Wie sehr hat sich der Spitzenfußball in diesen letzten gut 20 Jahren verändert?
Ja, er ist schneller geworden, vor allem. Und er ist öffentlicher geworden.
Öffentlicher heißt, dass nichts mehr ohne Medien und soziale Medien passiert.
Ja, früher waren solche Themen jetzt nicht im Vordergrund, aber heutzutage ist diese Öffentlichkeit einfach voll dabei. Jeder kann, darf seine Meinung sagen und irgendwie auch schafft es, sie in die Öffentlichkeit zu tragen. Das sind natürlich auch.
Man erzählt, vieles von dem, was da kommt, auszublenden. Haben das Ihre Spieler beispielsweise auch, diese Fähigkeit? Oder kann man das denen vermitteln, dass man nicht alles so hundertprozentig ernst nehmen muss, was da geschrieben wird?
Man kann versuchen, es zu vermitteln. Aber ich glaube, die Erfahrung, die man in der eigenen Karriere macht, die helfen da vor allem. Also ich bin mir sicher, dass wie zum Beispiel Mario Gomez nach der Zeit auch bei Bayern, dann in Italien und jetzt auch bei Besiktas, da schon auch ganz genau weiß, wie er mit diesen ganzen Themen und auch vor allem auch mit Druck umzugehen hat und mit dieser Öffentlichkeit. Und ich glaube, Erfahrung ist sehr, sehr wichtig.
Wenn Sie es ansprechen, das Innenleben einer Mannschaft, das zeigt sich ja nicht nur in den 90 Minuten auf dem Platz, sondern was drumherum einer wie Mario Gomez wichtig, da ist auch ein Christian Gentner wichtig.
Ja, es gibt natürlich Spieler, die einfach durch ihre Erfahrung, durch das, was sie geleistet haben und was sie in den letzten Jahren auch durchgemacht haben, auch in einzelnen Fällen, einfach da auch ganz genau wissen, was sie zu tun haben. Und da gehören diese zwei Spieler mit Sicherheit dazu, da gehören auch noch einige andere dazu aus der Mannschaft. Und drumherum wollen wir dann auch diese jungen Spieler haben, die daran wachsen können. Und das ist im Moment der Mix, den wir haben in unserer Mannschaft.
Wie wichtig ist es dann auch, dass jemand charakterlich in Ordnung ist?
Ganz, ganz arg wichtig. Ja, vor allem, wenn man innerhalb so einer Gruppe auch als Führungsspieler auftreten will, muss man auch, ist diese Eigenschaft unheimlich, also diese Charaktereigenschaft auch unheimlich wichtig. Und das heißt, nicht nur zu streicheln, sondern auch dann, wenn man Dynamiken erkennt innerhalb der Kabine, da ich mich nicht immer in der Kabine aufhalte als Cheftrainer, dann auch diese Dynamiken aufzuhalten bzw. zu lenken.
Es gibt eine Geschichte, die mich damals sehr beeindruckt hat. Xavi, großer Regisseur bei Barcelona in der spanischen Nationalmannschaft, hat mal, als in Barcelona die Autos verteilt wurden, an die Mannschaft den jungen Spielern gesagt, sie mögen doch bitte nicht die ganz großen SUVs nehmen.
Ja, Hierarchien. Ich bin jemand, der mit Hierarchien aufgewachsen ist, vor allem als Spieler auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir gut getan. Wichtig ist aber, dass bei diesen Hierarchien auch die oben stehen in diesen Hierarchien, also die erfahrenen Spieler, erstmal ihre Leistung bringen und auch charakterlich top sind. Und dann kann auch mal
im Falle Xavi sicher
genau,
so.
Genau, so ein Spieler auch mal ganz klar seine Meinung sagen. Und was spricht dagegen, dass man sich hocharbeiten sollte für einen jungen Spieler.
Taifun Korkut, Trainer des VfB Stuttgart, ein durchaus reflektierter Mensch, der sich sicher auch seine Gedanken gemacht hat über Kommerz im Profifußball. Ein Thema, das ja auch dadurch an Bedeutung gewonnen hat, als jemand wie Messi beispielsweise in Spanien zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden ist. Die Staatsanwaltschaft in Spanien fordert jetzt gegen Xabi Alonso, großer ehemaliger Spieler Spaniens, 8 Jahre Haft wegen Steuerhinterziehung. Was geht Ihnen da so durch den Kopf, wenn Sie diese Zahlen hören?
Ja, es gefällt mir natürlich nicht.
Nicht so arg.
Aber ich muss sagen, dass das auch ein Teil des Fußballs in den letzten Jahren geworden ist. Und dass es solche Strukturen gibt und da auch jeder Spieler für sich selber entscheiden muss, wie weit er sich da mit einbinden lässt. Aber solange alles sauber ist, ist es natürlich auch schwierig, dann das zu beurteilen. Und in den Fällen habe ich nicht so viel Einblick, dass ich da jetzt sagen kann, wer da was falsch gemacht hat. Ich kenne Xabi Alonso sehr gut.
Ja.
Ich habe mit ihm zusammen gespielt bei Real Sociedad. Mhm. 2,5 Jahre. Und das ist ein toller Fußballer und ein toller Mensch und hat auch eine tolle Familie. Von daher glaube ich, dass das
ich kenne ihn persönlich überhaupt nicht mal, wie er von außen auf mich gewirkt hat, absolut seriös. Und dann frage ich mich, also ich meine, das sind ja auch alles Leute, die so viel Geld verdienen. Wir reden ja von vielen Millionen Euro, die da irgendwie über den Tisch gehen. Muss man da irgendwie da rumtricksen in der Hoffnung, dass die Steuerfahndung nicht draufkommt? Also immer unter der Voraussetzung, es stimmt, aber wenn eine Staatsanwaltschaft Anklage erhebt und 8 Jahre Haft fordert, also ein bisschen was wird sie ja in der Hand haben.
Das wird sich in den nächsten Wochen dann zeigen oder in den nächsten Monaten. Aber er als Person, da habe ich überhaupt gar keine Zweifel, dass er da 100% korrekt ist.
Es gibt ja auch Leute, die sagen, also mein Kerngeschäft ist Fußball, mit diesen ganzen finanziellen Geschichten beschäftige ich mich nicht, dafür habe ich meine Berater. Ja. Ist das dann auch der Preis, den man in so einem Fall zahlt, für dieses Beraterunwesen auch?
Ja, man kann Fehler machen als Spieler, dass man sich die falschen Leute an die Seite holt. Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man da die richtigen Entscheidungen trifft.
Wie haben Sie das in Ihrer Karriere gemacht?
Ja, ich bin schon seit über 20 Jahren mit der gleichen Person arbeite ich zusammen und es ist jetzt nicht mehr nur Arbeit, sondern es ist wirklich auch eine Freundschaft entstanden. Auch da setze ich absolut auf Stabilität und auf sehr, sehr viel Vertrauen. Wenn man den Richtigen an der Seite hat, der einen da unterstützt, dann sollte man auch schauen, dass man mit dem zusammenarbeitet. Aber wie gesagt, da es so schnelllebig geworden ist, gibt es auch sehr, sehr viele Wechsel. Es gibt mit Sicherheit auch im Fußball viele, viele, die das auch ausnutzen.
Haben Sie auch windige Figuren erlebt in diesem Geschäft, die einem das Blaue vom Himmel versprechen?
Klar, als Spieler vor allem. Anrufe, Textnachrichten, um zu versuchen, da irgendwelche Deals zu machen. Aber wie gesagt, genau das sind die Momente, in denen man dann stark bleiben sollte als Spieler.
Sie sind immer stark geblieben in Ihrer Karriere?
Deswegen bin ich seit so vielen Jahren auch beim gleichen Berater und bin da auch sehr, sehr zufrieden damit.
Taifun Korkut, Fußballtrainer mit internationaler Vita und Vergangenheit, den türkischen Bezug, darüber haben wir gesprochen. Dann gibt es den spanischen Bezug, den katalanischen Bezug. Gerade kam die Meldung, Puigdemont wird jetzt wohl ausgeliefert. Wie sehen Sie das? Würden Sie ihn ausliefern von Deutschland aus nach Spanien oder eher nicht?
No comment.
Weil?
Ja, weil erstmal zu wenig Informationen und ich nicht ganz genau weiß, wie sich das alles abgespielt hat.
Yeah.
Klar liest man einiges und hört einiges in den Nachrichten, aber ich hatte einfach in den letzten Wochen, auch in den letzten Monaten auch andere Themen, die für mich persönlich wichtiger waren.
Wobei Sie, das sollte man dazu sagen, sich in der Öffentlichkeit sehr zurückhalten, was politische Dinge angeht. Ob das nun die Türkei angeht, ob das jetzt Spanien angeht, wobei es auch Trainer gibt, die es anders handhaben. Guardiola beispielsweise, der ja sehr offensiv diese katalanische Unabhängigkeit versucht mit einzufordern.
Wenn er das so für richtig hält, darf er das machen. Ich werde ihn nicht daran hindern. Ich habe dadurch, dass ich diese drei Länder auch kennengelernt habe, Deutschland, Spanien und die Türkei, einfach auch alles kennengelernt, wie diese Länder funktionieren und was da alles so passiert. Und sich da immer ganz klar für eine Seite zu positionieren, ist auch nicht so einfach. Und deswegen halte ich mich da eher zurück.
Kennen Sie Guardiola persönlich?
Ja, ich bin jetzt ein paar Mal mit meinen Mannschaften dann auch auf ihn getroffen. Und dadurch, dass wir beide natürlich Spanisch sprechen, hatten wir dann auch nach den Spielen immer wieder Zeit, uns einige Minuten zu unterhalten.
Ist er dieser überragende Trainer, als der er dargestellt wird?
Ja, das muss ein Spieler kann das natürlich viel, viel besser beurteilen. Ich kann nur eins sagen, dass es nicht einfach war, gegen ihn zu spielen. Nicht nur wegen der individuellen Qualität, die die Mannschaft dann hat, wie jetzt dann Bayern damals, einfach auch von der Idee her. Es ist schwierig gegen ihn, es spricht für ihn und auch für seine Erfolge sprechen natürlich auch für ihn.
Sie kennen einen anderen Trainer auch ganz gut, von dem auch nicht immer klar war, dass er diese Weltkarriere macht, Jogi Löw.
Ja, den Bundestrainer kenne ich auch sehr gut.
Ja. Haben Sie von ihm was gelernt?
Was heißt gelernt? Beobachtet. Vor allem.
Ja.
Er war sehr, sehr jung, als er bei Fenerbahce, als ich noch Spieler war bei Fenerbahce und er sehr erfolgreich aus Deutschland in die Türkei gewechselt ist.
Und weniger erfolgreich zurückgegangen ist?
Ja, mit uns war er erfolgreich. Auch die Entlassung war damals nicht gerechtfertigt, meiner Meinung nach, da wir einen sehr, sehr guten Fußball gespielt haben und wir uns auch sehr, sehr wohl unter ihm gefühlt haben. Aber das ist auch, wie ich schon vorher gesagt habe, das ist die Türkei. Da kann es von einem Tag auf den anderen sehr, sehr schnell gehen.
Okay, ja.
Aber er hatte schon damals eine gewisse Ruhe und Gelassenheit schon in dem jungen Alter und er war sehr nah an den Spielern dran und ich glaube...
Gute Art, mit ihnen umzugehen.
Genau, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Wert oder Gut, den ein Trainer haben muss, weil es geht letztendlich um Menschen und man muss schauen, dass man die Menschen auch für sich gewinnt und auch für die Idee gewinnt und dass die Menschen sich wohlfühlen, in einer guten Arbeitsatmosphäre arbeiten.
Gilt aber für viele Trainer, gilt sicher auch für Christian Streich in Freiburg, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, aber eigentlich nach dem, was man sieht und hört, auch für jemanden wie Jupp Heynckes in München.
Ja, und alle sind trotzdem ein bisschen anders. Der eine ist emotionaler, der eine macht mehr Druck, der andere arbeitet mehr mit Vertrauen und trotzdem sind alle irgendwie auch erfolgreich.
Wie gut sind Ihre prophetischen Fähigkeiten?
Eigentlich, ich verlasse mich nicht darauf.
Bayern München wird deutscher Fußballmeister, das ist klar. Auf welchem Platz wird der VfB Stuttgart landen? 21, 22, 23.
Lange, lange überlegt.
Ja, sehr lange.
Ja.
Wir haben nicht mehr so viel
Zeit. Ich versuche...
Einstelliger oder zweistelliger?
Ich versuche in diese Glaskugel hineinzuschauen, aber ich sage Ihnen, ich bin kein guter Prophet. Für mich ist einfach das nächste Spiel.
Darf ich was sagen? Also, VfB wird nicht absteigen und kommt aber auch nicht in die Europa League. Scheint relativ realistisch zu sein, oder?
Ich hätte nichts dagegen.
Wenn Sie in die Europa League kommen.
Das wäre nämlich das Ziel, dann wäre das Ziel erreicht.
Mhm.
Und damit könnten, glaube ich, alle im Verein leben. Mit der Aussage, die Sie gerade getroffen haben.
Okay, also Klassenerhalt ist gesichert. Das scheint auch relativ stabil zu sein mit inzwischen 38 Punkten. Und von der Europa League kann man irgendwann später reden, also nicht in dieser Saison.
Wir dürfen über nichts reden. Wir haben bis jetzt über nichts anderes geredet wie den Klassenerhalt.
Okay.
Und wir sind gut gefahren und das werden wir auch weiterhin so behalten.
Ansonsten die WM in Russland. Wenn wir Ihre drei Länder angucken, Türkei ist einfach, die sind gar nicht dabei. Spanien,
leider,
das Land Ihrer Liebe, einer der großen Favoriten.
Ja, das hat man, glaube ich, auch im letzten Länderspiel gesehen. Wobei ich auch die Franzosen sehr, sehr hoch einschätze und natürlich Deutschland.
Brasilien?
Auch. Auch sehr, sehr gut gespielt, wobei natürlich so ein Turnier dann immer auch Tagesform sein kann. Aber ja, das werden so die Nationen sein.
Also Toni Kroos hat ja nach der Niederlage gegen Brasilien gesagt, man sollte aufhören zu träumen in Richtung, wir werden sowieso den Titel verteidigen. Ein Selbstläufer wird sowas niemals.
Ja, es ist einfach zu eng, vor allem auf internationaler Ebene und Spitze vor allem. Es ist einfach, da ist es eine Tagesform, ein Moment im Spiel oder ein guter Tag eines Topspielers kann so ein Spiel entscheiden. So ähnlich ist es auch in der Bundesliga. Ja. Man hat gesehen, der Punkteunterschied in den letzten Wochen hat überhaupt nichts zu sagen. Man sieht ja, was Köln auch in den letzten Wochen geleistet hat und jetzt auch der HSV, wie schwierig das Spiel war. Von daher wird es wirklich Tagesform auch sein in den ein oder anderen Begegnungen.
Wie schätzen Sie die Entwicklung des Fußballs ein, was die Zukunft angeht? Also Fußball ist immer Spitzenfußball, ist immer athletischer geworden, immer schneller geworden. Technisch brillant, Tiki-Taka-Fußball, Barcelona, Spanien in früheren Jahren. Welche Richtung nimmt der Fußball?
Ja, auf jeden Fall wird er schneller werden.
Noch schneller.
Er wird dynamischer werden, mit Sicherheit. Wobei ich persönlich hoffe, dass auch die Spielintelligenz und auch die Kreativität nicht zu kurz kommt. Und man sich nicht so viel immer über bestimmte Systeme und Grundordnungen unterhält, sondern auch wirklich schaut, dass man individuell die Spieler dann auch wieder weiterbringt.
Wir werden sehen, wie es kommt. In jedem Fall bedanke ich mich, dass Sie bei uns waren und wünsche Ihnen alles Gute.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Für Sie persönlich und
für den VfB. Lassen Sie uns beim VfB bleiben. Ich glaube,
für beides.
Für mich ist letztendlich der Verein steht über allem und da sollten wir alle dafür alles geben.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.